Wir fahren weiter in 1. Samuel 12. Wir hatten schon in der Stunde davor ein paar Verse betrachtet, aber des Zusammenhangs wegen wollen wir nochmals ab Vers 1 lesen. Es geht um diese herzbewegende Abschiedsrede des Propheten und Richters Samuel. Und wie wir gesehen haben, mit eindrücklichen Parallelen zur Abschiedsrede des Apostels Paulus vor den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, in Apostelgeschichte 20. 12, Abvers 1. Und Samuel sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eure Stimme gehört, in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun, siehe, der König zieht vor euch her, ich aber bin alt und grau geworden. Und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch gewandelt von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Oder wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Oder aus wessen Hand habe ich Lösegeld genommen, dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte? So will ich es euch wiedergeben. Wir haben bereits gesehen, dass Samuel ein so freies Gewissen hat, dass er sagen kann: Bitte, ihr könnt Zeugnis ablegen. Wann habe ich so in meiner Funktion als Diener des Herrn euch Unrecht getan? Also er konnte sich öffentlich stellen, im Bewusstsein, dass er das nicht gemacht hat, diese üblen Dinge, die dazu geführt hätten, dass er blind geworden wäre. Dass ich dadurch meine Augen verhüllt hätte. Und so sehen wir, wenn man im Dienst des Herrn steht und Unrecht tut und auch in Sachen mit Geld Unrecht tut, dann führt das zu geistlicher Blindheit. Aber sagt, selbst wenn das so gewesen wäre, dann wäre ich bereit, ich möchte es in Ordnung bringen. Eindrücklich. Wenn wir dazu aufschlagen aus dem Neuen Testament, 2. Korinther 8, da sehen wir, wie der Apostel Paulus genau das vorstellt. Und zwar in Vers 21, 2. Korinther 8, 21, aber ich lese schon ab Vers 20 des Zusammenhangs wegen. Wobei wir dies zu vermeiden suchen, dass uns jemand übel nachredet, dieser reichen Gabe wegen, die von uns bedient wird. Es geht also um Geldangelegenheiten. Und da war es dem Apostel Paulus ganz wichtig, dass die ganz sauber ablaufen. Dass niemand irgendwie einen Anlass, einen Grund hätte, um übel zu sprechen. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 21, denn wir sind auf das bedacht, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Ein wichtiger Grundsatz, also wir sind dem Herrn gegenüber verantwortlich, aber wir müssen auch schauen, dass unser Zeugnis vor den Menschen so ist, dass es eben standhält. Also es war ihm auch wichtig, nicht nur vor dem Herrn muss es recht sein, sondern es muss auch ehrbar sein vor den Menschen. Und genau so hat Samuel sein Leben geführt. Und dann sagt er weiter in 12, Vers 4, wieder zurück in 1. Samuel. Und sie sprachen: Du hast uns nicht übervorteilt und hast uns keine Gewalt angetan und hast aus niemandes Hand irgendetwas genommen. Also sie bestätigen: Das war wirklich, wirklich in Ordnung. Und weiter. Und er sprach zu ihnen: Der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Gesalbter an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. Dann haben wir gemerkt, zweimal in diesem Text spricht er über den Gesalbten. Wer ist gemeint? Saul. Schlagen wir mal auf, 1. Samuel, in den frühen Kapiteln, und zwar lange vor Saul. Im Gebet der Hanna in Shiloh, da spricht sie über den Gesalbten des Herrn. In 1. Samuel 2, da haben wir das Gebet der Hanna ab Vers 1. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz verlockt in dem Herrn. Und am Schluss des Gebets, in Vers 10, Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Da spricht sie prophetisch von der Endzeit, wenn Gott die ganze Welt richten wird, auch die Enden der Erde. Und das ist dann, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Und dann wird Gott seinem König die Macht verleihen, das bedeutet sein Horn erhöhen, und zwar das Horn seines Gesalbten. Und was steht hier auf Hebräisch? Mashiach. Das ist Hebräisch Messias. Und das kommt hier zum ersten Mal in der Bibel vor. Nicht wahr? Der Messias wird ja angekündigt bereits ab 1. Mose 3. Und dann geht das wie ein roter Faden hindurch durch das erste Buch Mose. Ganz viele Male wird der kommende Messias eben angekündigt. Zuerst als der Same der Frau, der die Macht des Bösen, Satan, zertreten wird, aber dabei eine Todeswunde erleiden würde. Und da war schon mal klar, der Messias wird ein Mensch sein. Ein Same der Frau. Und das ist sehr bedeutsam, weil von alters her ist bekannt, dass Kinder entstehen durch den Samen des Mannes. Aber dass die Frau auch eine Fruchtzelle beiträgt, das war nicht bekannt. Erst in der modernen Forschung hat man gemerkt, ach so, da gibt es eigentlich zwei Zellen, die für die Fortpflanzung notwendig sind. Also die Fruchtzelle des Mannes und die Fruchtzelle der Frau, die man nennt Ei. Aber in der Bibel wird das genannt der Same der Frau. Das ist eindrücklich, nicht wahr? Und da war also klar, der Same der Frau wird der Mensch sein. Und später hat Noah seine drei Söhne gesegnet. Sem, Japhet und Ham hat er nicht gesegnet. Er hat einen Fluch ausgesprochen über Hams Sohn Kanaan. Aber er hat keinen Fluch ausgesprochen über Ham. Nur über seinen Sohn Kanaan, über die kanaanitische Linie. Und von denen kommen übrigens nicht die Schwarzafrikaner. Also wer sagt, die Schwarzafrikaner seien von Noah verflucht worden, der irrt gewaltig. Aber es ist so, dass Ham keinen Segen bekam. Kanaan wurde verflucht. Sem und Japhet wurden gesegnet. Japhet wurde gesegnet, dass er sich weit in der Welt ausbreiten würde. Und darum haben sich die Japhetiten, die haben sich nicht nur über Europa hin ausgedehnt, sondern schließlich in der Geschichte über alle fünf Kontinente bis nach Australien. Aber von Sem sagt er, dass Gott der Gott Sems ist. Und so war klar, dass die Segenslinie des Messias, die wird über die Linie von Sem gehen. Und dann kündigt Gott später an, als er Abraham berief, in 1. Mose 12, 1-3, dass von ihm der Segen für alle Völker ausgehen würde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war eine Verheißung, das über die Linie von Sem, und zwar eng geführt über Abrahams Nachkommen, der Messias, kommen würde. Und das wird dann auch später Abraham gegenüber ganz klar erläutert in 1. Mose 17, und zwar über den Samen Abrahams, der verläuft über die Linie von Isaak, nicht Ismael. Und da war klar, aha, also über Abraham, über Isaak, und später wird Jakob gegenüber, auch immer noch in 1. Mose 1, klar gemacht, von ihm wird der Messias abstammen, aber da war nicht klar, wird der Messias ein Edomiter sein, ein Nachkomme von Esau? Und, beziehungsweise bei Isaak war es nicht klar, zunächst, ob eben Esau oder Jakob, aber es wird dann eng geführt über Jakob. Und bei Jakob wird dann eng geführt und klar gemacht, der Messias wird aus Juda, einem seiner 12 Söhne, kommen. Also der Messias wird ein Jude sein. Und so wurde immer deutlicher gemacht, wo man nach dem Messias suchen müsste. Später in 1. Samuel wird dann klar gemacht, und aus dem Stamm Juda wurde eine Familie gewählt, das ist die Familie von Isai und über die Linie von David. Ja? Aber so weit sind wir noch nicht. Nun, ich wollte damit einfach sagen, es gibt ganz viele messianische Prophezeiungen ab 1. Mose, durch das ganze 1. Buch Mose hindurch, und dann auch weiter durch die 5 Bücher Mose, und schließlich finden wir aber den Begriff Messias zum ersten Mal in 1. Samuel 2. Und dann möchte ich noch lesen aus 1. Samuel 3. Da haben wir die Prophetie über Eli. Dass seine hohepriesterliche Linie auf die Seite gestellt werden sollte. Und ein treuer Hohepriester sollte die hohepriesterliche Linie weiterführen. In 2, Vers 35. Und ich werde mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen. Und er wird vor meinem Gesalbten wandeln alle Tage. Da wird wieder gesprochen über meinen Gesalbten. Wer ist das? Das ist der Messias, der eben alttestamentlich schon existierte. Natürlich sollte der Messias ja erst viel, viel später dann einmal als Mensch in Bethlehem geboren werden. Aber Micha 5, Vers 1 sagt, und du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Ewigkeit. Und da wird klar gemacht, dass der Messias eben von Ewigkeit her existiert. Und hier wird gesprochen über den Gesalbten. Und auch hier in Kapitel 12, 1. Mose 12, wenn Samuel sich quasi vor den Herrn stellt, sagt er in Vers 3, hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Das ist nicht jetzt der König, der quasi Samuel abgelöst hat, sondern es geht hier um das Leben von Samuel, das eben geschah im Angesicht des Herrn und im Angesicht des Messias. Das ist der Sohn Gottes im Himmel. Und dann haben wir eben weiter in Vers 5, und er sprach zu ihnen, der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Messias an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Saul kannte ja vorher gar nicht den Propheten Samuel. Da musste ja sein Knecht ihm sagen, da gibt es einen Mann Gottes und Der wusste gar nicht, wie der gelebt hat. Der konnte gar nicht als Zeuge auftreten. Aber hier steht Samuel ganz klar vor dem Herrn und vor dem Messias. Das ist sehr eindrücklich. Und dann geht die Rede weiter in Vers 6. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron bestellt und der eure Väter heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Und nun tretet herzu, dass ich vor dem Herrn mit euch rechte über alle gerechten Taten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu dem Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron. Und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie an diesem Ort wohnen. Sehen wir, was Samuel hier macht. Er stellt ihnen die Heilsgeschichte vor und erzählt von der Zeit in Ägypten, dem Auszug und von den weiteren Jahrhunderten, wie Gott ihnen gegenüber der treue Gott war, während Israel immer wieder versagt hat. Und es ist sehr eindrücklich zu sehen, eben wie Samuel heilsgeschichtlich gedacht hat. Und wenn er eben das Volk ermahnt hat, dann hat er das in den Zusammenhang der Heilsgeschichte gestellt. Das ist ja auch im Neuen Testament so eindrücklich. Nicht wahr, als Stephanus in der Apostelgeschichte vor dem Sanhedrin stand, vor dem Gerichtshof. Wie verteidigt er sich? Er beginnt und erzählt die Geschichte ab Abraham und seiner Berufung, wie ins Land gekommen ist. Er erzählt über die Josefsgeschichte. Er erzählt über Mose, den Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung, die Landnahme. Und er erzählt einfach die Heilsgeschichte. Allerdings nicht alles. Er muss ja in seiner Rede vor Gericht sich beschränken. Aber er nimmt genau die Beispiele raus, die wichtig waren, um dem Sanhedrin etwas zu sagen. Nur andeutungsweise. Er betont in dieser zusammenhängenden chronologischen Darlegung der Heilsgeschichte, da betont er, wie Josef von seinen Brüdern abgelehnt worden war. Und wie dann eine große Drangsal über sie kam. Und das war natürlich eine Anspielung. Und ihr habt den Messias gerade vor kurzem abgelehnt und verworfen. Und dann spricht er über Mose und erzählt, wie das war, wie seine eigenen Brüder ihm gesagt hat, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass er über sie herrscht. Da wurde er auch verworfen. Und so zieht er die Linie durch die Heilsgeschichte und zeigt, schaut, das ist da geschehen, das ist da geschehen. Und was ihr macht, ist einfach das Maß voll machen. Ihr habt nicht Josef verworfen, ihr habt nicht Mose verworfen, ihr habt den Messias, den verheißenen Erlöser, verworfen. Und so stellt er das in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Oder denken wir an die Predigt von Paulus in der Synagoge in Antiochia, in Pisidien, Apostelgeschichte 13. Da beginnt er auch mit den Erzvätern und beschreibt, wie dann Israel aus Ägypten geführt wurde. Er spricht über die 40 Jahre Wüstenwanderung, dann die Landnahme, 450 Jahre Richter, dann gab er ihnen Saul, 40 Jahre. Und so stellt er die Heilsgeschichte dar, um dann das Evangelium des Messias Jesus in Antiochia in der Synagoge zu verkündigen. Und dieses heilsgeschichtliche Denken ist so etwas Wichtiges. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, eben gerade in seiner Abschiedsrede gegenüber den Ältesten von Ephesus, ich lese daraus in Apostelgeschichte 20, Vers 26. Apostelgeschichte 20, Vers 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Er sagt, ich habe euch die ganze Heilsgeschichte erklärt. Und darum kann er an diesem Tag sagen, ich bin rein von dem Blut aller. Das ist eine Anspielung auf Hesekiel 3, wo Gott Hesekiel sagt, wenn ich dir einen Auftrag gebe und du musst warnen und du machst das nicht, dann wirst du schuldig werden an dem Blut der Menschen, die du hättest warnen sollen. Und hier sagt der Apostel Paulus gewissermaßen, wenn ich euch nicht den ganzen Ratschluss verkündigt hätte, dann hätte ich Blutschuld auf mich geladen. Weil ihr dann in die Irre geht, weil ihr nicht eben gut belehrt worden wart. Und so zeigt er also damit, wie wichtig es ist, dass auch in den Gemeinden nicht nur so gepredigt wird, dass man, sagen wir, drei Verse vorliest und dann kommt eine Predigt, die sehr viel gemeinsam hat mit How-To-Büchern. Im Englischen gibt es diese How-To-Bücher. How to make friends. Wie macht man Freunde? Ja, es gibt halt so Methoden, dass man nicht ohne Freunde bleibt. Wie macht man das? Oder how to make money? Wie kommt man zu mehr Geld? Das sind alles so praktische Lebenshilfen. Und es ist eine Gefahr, dass man Predigten reduziert zu so praktischen Ratschlägen. Natürlich, das Wort Gottes ist voll von Ratschlägen und zeigt uns, wie wir leben sollen. Aber nicht so, wie die How-To-Bücher lehren, sondern gerecht, in Gottes Furcht, in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Und natürlich ist das ganz wichtig in den Predigten. Aber das sollte alles eingebettet sein in den ganzen Ratschluss Gottes. Und darum sind die biblischen Beispiele so wichtig, dass wir in den Beispielen lernen, was wir nachahmen sollen und was wir vermeiden sollen. Und genau so lesen wir jetzt die Geschichte von Samuel und von Saul und nachher von David, weil wir daraus so viel lernen, aber es ist eingebettet in die Heilsgeschichte und zeigt, wie Gott im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende gehandelt hat. Und das ist so wichtig, wenn man das eben unterschlägt, dann wird man schuldig an den Geschwistern. Aber Paulus kann sagen, ich habe hier keine Blutschuld auf mich geladen. Und so macht das hier Samuel. Er erklärt die Heilsgeschichte und ich lese weiter in 1. Samuel 12, Vers 8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zu dem Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron. Und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie an diesem Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister, und in die Hand des Königs von Moab. Und sie kämpften gegen sie. Jetzt macht er eine Kurzzusammenfassung der Richterzeit. Nun, die Richterzeit, die kannte ja sowieso Intus. Denn es ist so, dass im Talmud überliefert wird, dass Samuel das Buch der Richter geschrieben hat. Nicht wahr? Ein Bibelbuch konnte nur akzeptiert werden in Israel als von Gott inspiriert, wenn es von einem anerkannten Propheten, der den Prophetentest bestanden hat, nie eine falsche Prophezeiung ausgedrückt und keine falschen Lehren, die im Widerspruch sind zum Gesetz Mose, verkündigt hat. Und so war eben, nachdem Mose Israel die fünf Bücher Mose gegeben hatte und das Buch Hiob, wie schon erklärt, dann auch Psalm 90, dann kam Josua, der von Mose anerkannt war. Und Mose hatte ihm in 5. Mose 34, lesen wir das, seine Hände aufgestützt. Und so wurde er also vom Gesetzgeber, der durch Zeichen und Wunder in Ägypten und in der Wüste bestätigt war, als wahrer Prophet, den hat er bestätigt. Und nach dem Buch Josua hat eben Samuel das Buch der Richter und übrigens auch das Buch Ruth geschrieben. Und hier diese Kapitel in 1. Samuel, die stammen auch von ihm. Natürlich nicht 1. und 2. Samuel, das geht natürlich nur bis zum Tod von Samuel. Aber der kommt noch einige Kapitel später in 1. Samuel. Ja, und so hat er das Buch der Richter geschrieben. Und hier fasst dann ganz kurz zusammen aus diesen 14 Richtern, die er beschrieben hat. Da erwähnt er einfach ein paar Beispiele. Und von den Feinden, von den verschiedenen Feinden, die Israel eben beherrscht haben, anstatt dass Gott König war, da geht es um diese verlorenen Jahre, die ja, wie wir gesehen haben, 1. Könige 6 nicht mitgezählt sind in den 480 Jahren. Da sagt er eben beispielsweise, er verkaufte sie in die Hand Sisras, des Heerobersten von Hazor. Siehe Richter 4. Und in die Hand der Philister. Man lese die Geschichte von Simson. In die Hand des Königs von Moab. Auch da berichtet das Buch der Richter darüber, schon in der Zeit von Othniel. Und sie kämpften gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalim und den Astaroth gedient haben. Und nun errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. So ging das immer im Buch der Richter. Es ging ihnen schlecht und dann erst haben sie den Herrn wieder gesucht und geschrien. Und der Herr in seiner Gnade hat immer wieder geholfen. Und zwar, indem er Richter sandte, die sie befreiten. Das sagt er in Vers 11. Und der Herr sandte Jerubbaal, das ist ein anderer Name für Gideon, Richter 7, folgende. Und Bedan, das ist wohl ein anderer Name für Barak, der mit Deborah gewirkt hatte. Und Jephtha und Samuel. Jetzt geht er über das Buch der Richter hinaus. Bereits in das, was wir dann im ersten Buch Samuel finden. Und er errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum. Und ihr wohntet in Sicherheit. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Kinder Ammon, über euch kam, sprach ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns regieren. Das ist interessant, denn als es darum ging, dass die Israeliten sich plötzlich entschieden haben, wir wollen nicht mehr einen Richter, wir wollen jetzt auch einen König. Da haben sie Samuel gegenüber gesagt, in 1. Samuel 8, Vers 5, und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Die haben gesagt, deine Söhne, die stellen ja die Zukunft der Richterzeit dar. Aber das funktioniert nicht mit denen. Das sind untreue Männer. Und darum möchten wir einen König. Schon komisch. Sie sind enttäuscht über diese untreuen Richter. Und darum wollen sie selber untreu sein und sagen, wir wollen nicht mehr, dass Gott König ist. Und sie sagen kein Wort, dass sie sich von den Ammonitern militärisch bedroht fühlen. Aber Samuel wusste ganz genau, was lief. Der hat sich nicht einfach dadurch täuschen lassen. Und darum sagt er es ihnen hier in der Abschiedsrede. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Kinder Ammon, und das war ja wirklich ein ganz übler Mann. Nicht wahr? Wir haben das gesehen, Kapitel 11. Der wollte allen in Jabes-Gilead das rechte Auge ausstechen und dann wollte er mit ihnen einen Unterwerfungsbund schließen. Und diese Angst hat sie geführt, wir brauchen einen starken Mann. Spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns regieren. Dieses üble Nein, da wo sie hätten Ja sagen müssen. Und er sagt, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist, darauf kommt es drauf an. Nicht, dass man einen Mann hat, der einen Kopf größer ist als alle anderen, sondern es kommt darauf, dass der ewige Herr mit Großbuchstaben bedeutet ja, oder steht, dafür steht im hebräischen Text, Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare, der die Quelle des Lebens und des Seins ist, der alles in seiner Hand hat. Und darum wird das korrekt eben in der deutschen Bibel mit Herr in Großbuchstaben umschrieben. Da, obwohl doch der Herr, euer Gott euer König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt habt, den ihr begehrt habt. Ja, wie sein Name sagt, Shaul, der Begehrte. Und siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Also macht klar, jetzt habt ihr euch entschieden und das war falsch. Aber die Sache ist gelaufen. Jetzt haben sie einen König. Den können sie nicht gleich wieder wegmachen. Und jetzt sagt er ihnen, aber jetzt auch in dieser neuen Situation, die jetzt eine feste Sache ist, da ist es wichtig, dass ihr dem Herrn die Treue haltet. Gottesfurcht habt, in eurem Leben ihm dient, euch also als seine Diener seht, dass ihr offene Ohren habt, hört auf seine Stimme und achtet darauf, dass ihr nicht rebellisch seid gegen seinen Befehl. Und dann heißt es weiter und ihm nachfolgt. Ein ganz praktischer Tipp, wie man mit der Bibel umgehen kann. Ja, manchmal kriege ich so Anfragen, wie machen Sie das mit dem Anstreichen der Bibel? Und da gebe ich so ganz praktische Tipps. Man kann den Text strukturieren, indem man sich zum Beispiel, wenn man so einen Text liest, sich fragt, wie viele Punkte sind das? Ich unterstreiche nicht, wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört, ist ja alles ein schöner Vers, nicht wahr? Kann man einfach alles unterstreichen. Aber wenn am Schluss alles unterstrichen ist, ist es eigentlich ziemlich ähnlich, wie wenn gar nichts unterstrichen ist. Also, kann man zum Beispiel nur den ersten Punkt, wenn ihr nun den Herrn fürchtet unterstreichen, oder dort nur das F. Aber beim Durchlesen sieht man sofort die Strukturierung. Fürchten, dann der nächste Punkt, dient, nur das D. Auf seine Stimme hört, nur das H. Gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, nur das N bei nicht. Und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, nur das N. Aber dann hat man, wenn man das nächste Mal den Vers anschaut, hat man sofort die Struktur. Tak, 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 tak. Das sind die Punkte. Und der Text wird plötzlich irgendwie wie durchsichtig, strukturiert. Und das habe ich seit meinen Teenagerjahren so gemacht. Und der Herr hat mir ein Gedächtnis gegeben, das auch so eine Art fotografisches Gedächtnis ist, dass dann die Seiten wurden dann wie ein Bild. So dass ich also immer noch die Bibel, die ich als 14-Jähriger begonnen habe, so zu bearbeiten, da sehe ich zum Beispiel Offenbarung 1, das Kapitel vor mir. Ich weiß gerade im Kopf, wo was in Kapitel 1 steht. Dann Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben. Ich sehe das fast wie eine Foto. Dann Kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das hilft effektiv. Und ich sehe es fast wie räumlich. Aber eigentlich sind wir ja alle eben sehr stark vom Visuellen geprägt. Und das müssen wir ausnutzen. Und eine Hilfe ist dann auch, wenn man in der Gemeinde sitzt oder wo auch immer, im Vortrag, dass man immer die Bibel dabei hat. Nicht eine Handybibel. Die kann man gut brauchen, wenn es geht, zum Beispiel, ich muss ein Wort suchen, wo kommt das noch, sonst noch vor? Aber dann wieder weg, jetzt habe ich es. Eine wirklich gedruckte Bibel, wo man blättern kann. Und da kann man eben nach vorne und nach hinten gehen. Aber ich fühle mich wie im Gefängnis mit einer Handybibel. Da hat man so ein paar Verse vor sich, aber was ist vorher? Nein, man muss eine Übersicht bekommen. Und so ein, zwei Seiten vor sich haben und das überschauen. Und indem man eben so unterstreicht und den Text strukturiert, da wird alles viel klarer. Und wenn das eben klar ist im Kopf, dann wird es auch klar im Herzen. Also das sind nur so praktische Tipps. Weiter, Vers 15. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört, das N unterstreiche ich schwarz. Ja, oben rot, denn das sind positive Dinge. Das hilft auch mit den Farben, kann man das optisch noch mehr hervorbringen. Fürchtet, dient, hört, nicht widerschwänzig seid, nachfolgt. Aber dann, wenn ihr aber nicht die Stimme des Herrn, nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig, das W, seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und er erklärt dir, schaut, das ist nicht einfach etwas Neues, dass dann Gott sich gegen euch stellt. Das ist in der Heilsgeschichte immer so gewesen. Und da kann er wieder von Ägypten an, Wüstenwanderung, ganze Richterzeit, das war immer so. Das Prinzip, dass in 2. Chroniker 15 so wunderbar von Asaria ben Oded zur Zeit von Asa ausgedrückt wurde. 2. Chroniker 15, 2 am Schluss. Da spricht er zum ganzen Volk Juda und zum König: Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Also, man sagt ja manchmal so als Wunsch: Der Herr mit dir. Oder Gott befohlen. Was bedeutet das? Aber es geht nicht automatisch. Man muss sich wirklich entscheiden: Ich selber möchte mit dem Herrn den Weg gehen. Und dann weiß ich, dann wird er sich auch zu mir bekennen. Aber an dieser Stelle ist es wichtig zu sehen, der Unterschied in Römer 8, da wird die Sicherheit des Heils in Christus für die Wiedergeborenen vorgestellt. Und dort heißt es dann in Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott ist für uns und das bleibt. Das ist unumstößlich. Und er hat es damit bewiesen, dass er das Höchste, was es gab, den ewigen Sohn, der die Freude des Vaters war von Ewigkeit her und ihn erfüllt hat von Ewigkeit her, ihn hat er für uns gegeben. Also Gott ist für uns, aber das ist nicht das Gleiche, dass Gott mit uns ist. Gott ist praktisch mit uns, dass er sich auch zu unserem Weg und zu unserem Leben bekennt, wenn wir mit ihm sind. Und darum ist es eine Bedingung. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Aber wenn wir wiedergeboren sind und uns wirklich bekehrt haben, dann dürfen wir wissen, der Herr ist für mich. Das bleibt. Weil er hat den Preis bezahlt. Seinen eigenen Sohn gegeben. Aber hier geht es eben darum zu zeigen, schaut in der Heilsgeschichte, es war immer so, wenn Israel nicht mehr mit dem Herrn war, dann hat der Herr sich eben gegen sie stellen müssen. Und er hat sie erzogen und gezüchtigt. Ja, gehen wir weiter. Vers 16 in 1. Samuel 12. Auch jetzt tretet herzu und seht diese große Sache, die der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will zu dem Herrn rufen, und es wird Donner und Regen geben. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass eure Bosheit, die ihr getan habt, einen König für euch zu begehren, groß ist in den Augen des Herrn. Das ist ein ganz besonderer Punkt in dieser Rede. Also Samuel war ja ganz gegen einen König, und das Volk war ganz für einen König. Die waren sich nicht einig. Und so ist das doch manchmal auch unter Gläubigen. In der Beurteilung einer Sache sind wir uns nicht einig. Die Frage ist, Ja, könnte es nicht sein, dass Samuel sich geirrt hat und das Volk recht hatte? Aber hier war das so wichtig, dass er als Prophet ein Zeichen geben konnte, sagen konnte. Und wenn sich das erfüllt, wird mit diesem Zeichen klar werden, ihr habt euch geirrt und nicht ich. Es war wirklich Sünde. Und nun sagt er, es ist die Zeit der Weizenernte. Wann ist die Weizenernte in Israel? Wie?
Juni.
Und zwar immer 50 Tage nach dem Erstlingsfest der Gerste. Immer in der Passawoche. Das finden wir so in 3. Mose 23, wo die sieben Feste des Herrn vorgestellt werden. Da haben wir das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote, ja, dann sieben Tage. Und während dieser Woche heißt es dort, am Tag nach dem Sabbat muss man die Erstlingsernte einbringen. Das heißt, da wurde ein Gerstenfeld geerntet und diese Erstlinge wurden zum Tempel gebracht. Das war eben das Fest der Auferstehung. Nämlich in der Passawoche, am Tag nach dem Sabbat, ist der Herr Jesus auferstanden. Und in 1. Korinther 15 wird er genannt, der Erstling aus den Toten. Und so fiel die Erstlinge der Gersten fielen eben genau auf den Auferstehungstag des Herrn Jesus. Und von dort an, heißt es weiter in 3. Mose 23, muss man siebenmal sieben Wochen zählen. Und am 50. Tag muss man die Erstlingsbrote bringen. Und das ist genau der Beginn der Weizenernte. Also exakt 50 Tage nach der Gerstenernte, wo sie begonnen hatte. Vorher durfte man keine Gerste ernten. Erst ab dem Tag nach dem Sabbat, in der Passawoche. An 50 Tage. Und dann war eben das Pfingstfest. Auf Hebräisch heißt das Fest der Wochen, Shavuot, weil man siebenmal sieben Wochen zählen musste. Und dann am 50. Tag, da wurde ein spezielles Weizenfeld geerntet. Und erst ab diesem Moment durfte man im ganzen Land die Weizenernte einbringen. Und das fiel zusammen mit Pfingsten. Und das war übrigens auch wieder ein erster Tag der Woche. Der Auferstehungstag war der Tag nach dem Sabbat. Das ist der erste Tag der Woche. Und 50 Tage später, das ist wieder ein Sonntag. Die Bibel sagt nicht Sonntag, aber erster Tag der Woche. Und die Gemeinde hat also ihren Geburtstag erlebt. Der Leib Christi entstand durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da wurden die Gläubigen zu einem Leib zusammengefügt. Die Bibel sagt, zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12, Vers 13. Und da musste man eben Brote bringen, ausnahmsweise gesäuert. Aber Sauerteig ist immer in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, ein Bild der Sünde. Gesäuerte Brote, ja natürlich. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die bekehrte Sünder sind. Und die haben die böse Natur in sich. Aber gute Nachricht, wenn man Brote backt, dann wird die Wirkung des Sauerteiges neutralisiert. Und das waren gebackene Brote, die man brachte. Das heißt, es erinnert daran, wir haben die sündige Natur in uns, aber wir sind, wie Römer 6 das sagt, freigemacht von der Sünde in uns. Wir müssen nicht mehr dieser Macht in uns gehorchen. Wir sind freigemacht von der Sünde. Und das wird eben durch diese Brote ausgedrückt und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10, wenn er da das Brot des Abendmahls erklärt, Brot und Wein, dann sagt er, denn auch wir sind ein Brot, ein Leib, die wir alle an dem einen Brot teilnehmen. Aber das Brot, das der Herr Jesus für das Abendmahl an Passa eingesetzt hatte, war natürlich ungesäuertes Brot, Matze. Weil er, der Herr Jesus, ist vollkommen und hatte keine Sünde in sich. Aber der Gedanke ist der, nicht das Brot des Abendmahls ist auch ein Bild von uns, Aber weil wir, die wir zur Gemeinde gehören und regelmäßig das Abendmahl feiern, wir sind auch ein Brot, ein Leib. Aber im Kontrast dazu, das wird dort aber nicht gesagt, ist das eben ein gesäuertes Brot, wobei die Wirkung des Sauerteigs ist gebremst durch das Backen. Ja, und so kommen wir also mit diesen 50 Tagen von Passa, kommen wir in die Junitage. Der langen Rede kurzer Sinn. Aber ich wollte da noch mehr reinbringen. Und nun ist es so, Donner und Regen im Juni. In Israel, ja, man muss die Ökologie Israels kennen. Die Regenzeit beginnt nach dem Laubhüttenfest. Also sagen wir so, zweite Hälfte Oktober. Das nennt die Bibel den Frühregen. Die Regenzeit geht durch die ganze Winterszeit hindurch, und zwar bis in die Tage vor dem Passafest. Sagen wir so, April, März, April. Und diese letzte Phase wird in der Bibel genannt der Spätregen. Der Früh- und der Spätregen. Und dann kann man eben auf Israel reisen gehen. Und kann damit rechnen, das ist immer, eigentlich immer schön. Ja? Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Jerusalem hat etwa gleich viel Niederschlag wie London. Aber das geht alles runter innerhalb von etwa 50 Tagen im Jahr. Und dann hat man den Rest schön. Ja, und in London geht es einfach jeden Tag runter. Ja, wenn man ein bisschen übertreibt. Aber das ist der Unterschied. Aber wir haben gleich viel Millimeter Regenwasser. Aber im Juni, da gibt es keinen Regen. Und Samuel sagt, das, was nicht zu erwarten ist in der Natur, das wird jetzt geschehen. Es wird Donner geben und Regen in der Weizenernte. Als Beweis, dass ihr nicht recht habt. Vers 18. Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr gab Donner und Regen an jedem Tag. Sieh mal wieder, den Mann des Gebets. So eindrücklich. Er war erbeten von seiner Mutter Hannah, und sie war die Frau, die auch so wunderbar gedankt hat, dieses Gebet der Hannah in 1. Samuel 2, wo sie zum ersten Mal in der Bibel den Messias erwähnt. Und weiter, da fürchtete sich das ganze Volk sehr vor dem Herrn und vor Samuel. Also wurde ihnen klar, wir waren falsch. Und Samuel war richtig. Das hat die Achtung vor Samuel wieder gesteigert. Ja, vorher meinten sie, sie wüssten es besser als der Richter. Das war ja schon ein Hochmut. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Jetzt sind sie so darauf aus, dass dieser Mann des Gebets wieder für sie einsteht. Aber eigenartig, sie sagen, der Herr, dein Gott. Sie sehen, er hat wirklich in der Gemeinschaft mit dem Herrn gelebt und darum hat er recht. Denn zu allen unseren Sünden haben wir das Böse hinzugefügt, einen König für uns zu begehren. Jetzt sehen Sie es ein. Das ist eigentlich ganz schlimm. Wir haben schon so vieles falsch gemacht, gesündigt. Und jetzt haben wir das noch hinzugefügt. Aber jetzt war es ein, wie man auf Französisch sagt, fait accompli. Eine vollendete Tatsache. Ja, man kann es auf Deutsch auch gut sagen. Ich brauche gar kein Französisch. Also, aber wenn man es zweimal sagt, dann sitzt es besser. Vers 20. Und Samuel sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Das ist unglaublich. Ich meine, der hätte sagen können, und ihr habt mich so verletzt, dass ihr mich nicht mehr wolltet als Richter und ihr wolltet Saul. Und jetzt seht ihr es ein, gut, okay. Aber jetzt, schaut mal, wie das rauskommt. Jetzt macht er ihnen Mut. Ein Mann des Trostes. Fürchtet euch nicht. Und das sagt er aber, weil sie wirklich anerkannt haben, dass sie gesündigt haben. Wenn da keine echte Einsicht und Umkehr gewesen wäre, hätte er ihnen nicht Mut machen können. Wir können nicht den Leuten Mut machen, die nicht Buße tun. Das ist ganz wichtig. Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, nur weicht nicht ab von der Nachfolge des Herrn und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab, denn ihr würdet hinter den Nichtigen herlaufen, die nichts nützen und nicht erretten, denn sie sind nichtig. Also hier macht er Mut. Die Sachen stehen fest. Der König ist da. Ihr könnt nichts mehr ändern, aber ihr habt Buße getan. Und jetzt müsst ihr nicht verzweifeln. Jetzt müsst ihr in dieser Situation, in der ihr seid, vorangehen. Und so können wir im Leben auch in gewissen Situationen leben, die die Folge sind von dem, wie wir früher gelebt haben. Und da könnte man sagen, ach, aber jetzt, wie soll ich weitergehen? Das geht doch gar nicht. Natürlich! Die Sache ist geordnet mit der Vergangenheit. Jetzt muss man vorwärts gehen und darauf achten, dass man jetzt eben, erster Punkt, weicht nicht ab von der Nachfolge des Herrn und dient dem Herrn, ich muss jetzt nicht mehr sagen, was man unterstreichen könnte, mit eurem ganzen Herzen. Also ganze Sache machen. Und dann weicht nicht ab, denn ihr würdet hinter den Nichtigen, das sind die Götzen, herlaufen, die nichts nützen und nicht erretten, denn sie sind nichtig. Mit anderen Worten, ihr habt den Herrn und darum die Zukunft gehört euch. Auch wenn es schwierig ist. Denn der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen. Ihr habt nicht aufgehört, das auserwählte Volk zu sein. Und er betrachtet euch als sein auserwähltes Volk und diese Erwählung geht weiter. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch sich zum Volk zu machen. Er betont also zweimal, dass sie das Volk Gottes sind. Da unterstreiche ich Volk Grün. Ja. Ich unterstreiche Namen, Zahlen, Begriffe wie Metalle, Farben und so weiter mit Grün. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch eine ganz andere Farbe nehmen. Pink. Aber ich finde, Grün passt besser. Ja, und damit betont er eben, sie sind sein Volk. Auch ich, sagt, jetzt nimmt er sich, bringt auch sich ins Spiel, zuerst den Herrn. Und dann sagt er aber von sich, auch ich, fern sei es von mir, gegen den Herrn zu sündigen und aufzuhören, für euch zu bitten. Sondern ich werde euch den guten und richtigen Weg lehren. Ja, jetzt könnte man denken, also Samuel ist in Rente gegangen. Jetzt haben sie einen König. Nein, für ihn war die Sache nicht fertig. Klar, die Bibel zählt diese 20 Jahre Richterzeit. Und das gibt die 450 Jahre, die Paulus in Apostelgeschichte 13 erwähnt. Aber er hat auch in der Zeit von Saul weitergewirkt, solange er lebte. Und er sagt, wenn ich nicht weiterfahren würde, dann würde ich gegen den Herrn sündigen. Und das mache ich nicht. Und zwar habe ich zwei Aufgaben. Ich werde für euch beten, sondern ich werde für euch zu bitten, ja, will er nicht aufhören. Und zweitens, sondern ich werde euch den guten und richtigen Weg lehren. Ich wollte also weiter Bibellehrer sein. Mit dieser damals beschränkten Bibel, 5 Bücher Mose, Hiob, Psalm 90, Josua, Richter. Und 1. Samuel, das sollte eben, das war auf dem Weg. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Also wieder, es ist wichtig, dass sie in dieser schwierigen Situation mit Gottesfurcht vorangehen und ihr Leben muss ein Dienst für Gott sein. Und zwar in allen Bereichen, übrigens auch in der alltäglichen Arbeit. Ich höre das nicht so gern, wenn Leute sagen, also ich habe dort einen Job gefunden. Warum sagen Sie nicht, dass Sie dort Ihren Beruf ausüben? Und woher kommt das Wort Beruf? Das geht zurück auf die Reformationszeit. Die Reformatoren, die zurückgekehrt sind zum Wort Gottes, die haben gesehen, zum Beispiel aus Epheser 6, dass der Dienst in der Arbeit, dort geht es ja um Diener, dass die werden aufgerufen, darin in ihrer Aufgabe dem Herrn zu dienen. Und so haben die Reformatoren erkannt, also die tägliche Arbeit, das ist eine Berufung von Gott, ist ein Dienst für Gott. Wer Schreiner ist, schreinert im Dienst für den Herrn. Wer, jetzt kann man irgendeinen Beruf erwähnen, Arzt, macht es für den Herrn, so wie Lukas. Der war nicht der hochberühmte Arzt nach Kolosser 4, sondern der geliebte Arzt, der treu war in seiner Arbeit. Es war ein Beruf, also weil man dazu berufen ist. Und so sollte das Leben, eben das ganze Leben, 7 Tage, 24 Stunden, ein Dienst für Gott sein. Und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, welch große Dinge er an euch getan hat. Und wirklich, wenn wir die Kapitel zurückdenken, wie Gott für Israel eingegriffen hat, auch in dieser wirklich schwierigen Zeit, das ist ganz grandios. Aber Samuel hat diese Dinge nicht vergessen. Wie hat Gott damals mit Nachas, dem Ammoniter, eingegriffen? Wie hat er bei den Philistern eingegriffen? Er sagt, seht, welche große Dinge er an euch getan hat. Das ist ein Befehl, seht. Ja, könnte man auch wieder unterstreichen, das S. Ja, an so vielen Stellen werden wir aufgerufen, als Befehl, etwas zu sehen. Oder an wie vielen Stellen heißt es in der Bibel, siehe. Ja, das passt nicht in allen Sprachen. Auf Französisch sagt man ständig, voilà. Das heißt, siehe da. Auf Spanisch sagt man, he aquí. In der spanischen Bibel ist dann übersetzt mit he aquí, immer wenn es siehe heißt. Aber für Spanier ist es eigentlich seltsam. Man sagt nee, das nicht so oft, das ist nicht das Übliche. Und als ich begonnen hatte, Spanisch Vorträge zu halten, habe ich immer wieder gesagt, he aquí, und dann haben sie mir erklärt, das ist ein bisschen komisch. Das sagen wir nicht so. Ja gut, ich bin dankbar für die Hinweise, aber es sollte eben ein Befehl sein. Siehe. Und damit wird unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt gelenkt. Und darum heißt es immer wieder, siehe, siehe. Und hier, seht. Und dann geht die Konzentration darauf hin, welche große Dinge ihr an euch getan habt. Das geht ganz parallel mit Psalm 103, Vers 2, wo David sich selber sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet sowohl ihr als auch euer König weggerafft werden. Das ist wieder die Warnung, ihr müsst mit dem Herrn sein, damit er auch mit euch ist. Ja, dann wollen wir hier schließen für heute Nachmittag und fahren dann heute Abend weiter mit Kapitel 13.